Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Wir probieren es einfach mal.
Ah, Türe. Wundervoll.
Warum auch immer.
Ja, warum auch immer. Die Technik.
Die Technik, die liebe Technik. Aber wie gut, dass es ein paar verschiedene Tools gibt, mit denen man sowas dann probieren kann.
Genau.
Sehr gut. Schön. Dann klappt das ja noch. Aber ein bisschen Bastelei. Keine Ahnung, bei Zoom ist das manchmal, wenn man irgendwie auf dem Rechner irgendwie an der App irgendwie eine Einstellung nicht hat oder nicht will, keine Ahnung. Aber dann...
Dann ist es so. Dann geht es ja jetzt vielleicht so.
Genau, so. Die Video wird aufgezeichnet. Ich muss mal gerade gucken, dass ich auch wirklich alles aufzeichne, so wie ich das gerne hätte. Zur Sicherheit lasse ich einfach mal Sprachmemo nebenher laufen. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Sollen wir einfach loslegen? Also ich mache immer so 3, 2, 1, dann mache ich eine kurze Einleitung und dann gehen wir einfach ins Gespräch über. Was wir grob machen wollten, haben wir ja gesagt. Und ich schaue so ein bisschen, dass es nicht viel länger als eine halbe Stunde wird. Aber wir gucken einfach mal.
Genau, machen wir so.
Dann... Geht's mal los. So, erstmal hier noch das Knöpfchen. Wunderbar, das läuft auch mit. Sehr gut. Dann 3, 2, 1. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Auch heute sitze ich nicht alleine hier. Und dieses Mal geht die Leitung in ein Land, da habe ich noch nie hin einen Podcast gemacht oder ich habe noch keinen Podcast gemacht mit jemandem, den es mittlerweile dorthin verschlagen hat. Aber ein für mich ganz besonderer Gast, denn jetzt müsste ich wirklich überlegen, vor wie vielen Jahren diese ganzen Seminare auf der Igelsburg stattgefunden haben, damals bei Kassel in Habichtswald. Irgendwo oben ganz alleine gab es nämlich ganz, ganz viel Wissen rund um das Thema Tierakupunktur. Und naja, jetzt ist dieses Wissen umgezogen nach Island. Wie das Ganze so zustande kommt, das könnt ihr vielleicht ein wenig gleich erfahren, erahnen, wenn ja so ein bisschen die Frage kommt, warum das Thema Tierakupunktur und überhaupt. Und ich freue mich sehr, dass Carola Krukowski heute ein bisschen Zeit gefunden hat, mit mir über das Thema Tierakupunktur, Akupunktur, TCM für Tiere zu sprechen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, das mache ich sehr gerne.
Ja, nach Island ist ja mittlerweile der Sitz verlagert worden, das auch zum damaligen Wohnsitz, zum Verlagsnamen, die Igelsburg, wo es dann entsprechend ja auch um ganz andere Tiere als Hunde erstmal auch noch mitgeht, in sehr, sehr großer Anzahl. Und da kommen wir aber vielleicht gleich noch zu. Und vielleicht erstmal so ein bisschen die Frage, denn ich glaube, ganz viele Hundebesitzer kennen das Thema Akupunktur natürlich schon mal irgendwie irgendwo entweder selber an sich erfahren oder Wirkungen beim Hund erfahren oder haben mal gehört, man könnte das auch an Hunden vielleicht mal ausprobieren. Und für diejenigen, die sie jetzt nicht kennen, vielleicht einmal versuchen in Kürze ein bisschen zu erzählen, wie kam es zu diesem Thema Tierakupunktur und wer sitzt da in Island und mit wem sprechen wir heute?
Ja, also wie kam es dazu? Ich bin eigentlich mit dem Gedanken groß geworden, Ärztin zu werden. Meine Eltern waren auch Ärzte und da war das für mich eigentlich von ziemlich klein an klar, dass ich Medizin studieren möchte. Ich habe dann damals versucht, parallel Tiermedizin zu studieren. Das hat die ZVS damals nicht gestattet. Das war sehr schade, denn mir wären 3,5 Semester vorm Physikum angerechnet worden, aber das ging halt nicht. Und so habe ich dann Medizin studiert und bin dann, nachdem ich fertig war mit dem Medizinstudium, ist es mir auch aufgefallen oder zunehmend aufgefallen, dass viele Erkrankungen oder Störungen eigentlich von der Schulmedizin weder richtig diagnostiziert noch erfasst werden können und auch nicht eben sinnig behandelt werden können. Ich bin halt auch mit der Idee groß geworden, ganz besonders durch meinen Vater geprägt, dass man viele Dinge hinterfragen muss und auch mal ganz neue Wege gehen muss. Mein Vater ist in der Medizin eigentlich sein ganzes Leben lang neue Wege gegangen, nicht im Hinblick auf Alternativmedizin, aber um neue Therapieformen, gerade gegen Krebs und so, zu entwickeln. Alles, was damals ihm viel Gegenwind beschert hat, ist heute Standard. Und insofern war ich es gewöhnt oder bin damit groß geworden, dass es eben gut ist, mal einen neuen Weg zu beschreiten. Und dann war es letzten Endes Zufall, dass ich auf einen Artikel gestoßen bin und gedacht habe, ach, Akupunktur, TCM, ja, das hört sich ja irgendwie super spannend an und ich hatte damals noch gar keine Ahnung davon. Und dann habe ich mit der Ausbildung begonnen und das fand ich wahnsinnig aufregend, wahnsinnig spannend. In den ersten Kursen wusste ich auch gar nicht so richtig, ob ich dem allem Glauben schenken darf, dass es so gut hilft. Und ich war dann zunehmend begeistert davon. Natürlich zunächst erstmal für den Menschen, denn ich habe ja auch als Ärztin gearbeitet. Und dann, dass natürlich, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, die bei der SMS sehr ausführlich, sehr umfangreich ist, habe ich das für den Menschen angewendet, mit sehr gutem Erfolg. Und da ich schon mein Leben lang Tiere hatte, zu der Zeit natürlich auch, kam natürlich irgendwann die Frage auf, ja, das müsste doch bei Tieren auch gehen. Und zur damaligen Zeit gab es kaum Literatur. Es gab ein einziges recht dünnes Buch, den Westermeier. Und nachdem ich den in der Hand hatte, geprägt von dieser umfangreichen Ausbildung, die ich hatte, habe ich gedacht, das kann unmöglich alles sein. Das muss viel besser gehen und das muss auch für Tiere besser gehen. Und so habe ich dann also angefangen, Tiere zu behandeln und war sehr begeistert, wie schnell, wie gut, wie effektiv man viele Dinge behandeln kann, aber eben immer mit der Überschrift, dass man eine Kooperation anstrebt, dass man es nicht als Konkurrenz sieht, sondern in die veterinärmedizinische westliche Behandlungsform mit einfließen lässt oder ja, die ergänzt. Manchmal reicht auch nur die Akupunktur, aber dass man das mit im Kopf hat.
Also sprich, und ich glaube, das ist immer ganz wichtig für die Zuhörer auch zu unterscheiden, es handelt sich ja bei alternativen Heilmethoden, wozu ja auch die Akupunktur irgendwo zählt, nicht um, naja, nur neuen Ideen oder irgendwelchen Ideen, die man so mal kurz sich überlegt hat, könnte man auch mal am Tier machen, sondern es sind ja, was jetzt gerade auch die TCM anbelangt, uralte Heilmethoden, die schon irgendwo ihren Ursprung besitzen, ganz, ganz weit vor dem, was wir heute so als Schulmedizin auch kennen, wo ja im Grunde irgendwie auch die Wurzel gelegt worden ist, Menschen und auch Tiere zu behandeln mit dieser Art und Weise und das eben aus einem ganz anderen Hintergrund heraus. TCM, traditionelle chinesische Medizin, sagt der Name ja schon, dass sie natürlich ihren Ursprung in Asien hat. Und wenn man so schaut, ist ja auch die Behandlung von Tieren in der TCM schon deutlich früher als das, was wir jetzt so neu modern, wir machen das auch mal beim Hund, kennen, oder?
Ja, das ist auch schon vor ein paar tausend Jahren durchgeführt worden. Aber man muss dazu halt auch sagen, der Ansatz, der Grund, warum das in Asien durchgeführt wurde, warum Tiere behandelt wurden, war ein ganz anderer. Es ging nicht darum, den Tieren Schmerzen zu nehmen, die Tiere gesund zu machen. Es ging darum, einen Nutzen für den Menschen zu verbessern, zu generieren. Das heißt in erster Linie, und das waren sicherlich die Anfänge, dass Pferde, die im Kriegseinsatz waren, die Reittiere waren, dass die fit und gesund gehalten werden sollten, nicht damit es den Tieren gut geht, sondern damit der jeweilige Soldat überlebt hat. Und das ist halt erstmal ein ganz anderer Ansatz. Und Chinesen haben oder hatten da wirklich ein ganz anderes Verständnis und Verhältnis zu Tieren. Und danach kam dann eben die Idee, eben parallel entwickelt mit der Humanmedizin, die man in China durchgeführt hat, dass man zum Beispiel energetisch gesunde Lebensmittel haben möchte. Und deswegen wurden dann eben auch mal Hühner oder Schweine behandelt mit dem gleichen Hintergrund. Es sollte ein Profit für den Menschen sein. Und die eigentliche TCM ist ja auch nicht für alle Chinesen entwickelt worden, sondern für den Kaiser und seinen Hofstaat. Also da waren die Asiaten ziemlich handfest zur damaligen Zeit. Und viele Dinge verstehen wir auch nicht ganz. Und viele Dinge in der chinesischen Medizin für Tiere ziehen sich auch bis jetzt so durch, sodass man also auch die Literatur aus China nicht eins zu eins übernehmen sollte.
Das auf jeden Fall. Der Hintergrund insofern natürlich aus heutiger Sicht für uns nicht so romantisch, wenn man sich das so anhört, aber eben Funktionalität war in irgendeiner Form dort das Ansinnen und eben auch so die erste Überlieferung oder was man so darüber finden kann, neben dem, was an Literatur mittlerweile zur Verfügung steht, Gott sei Dank, in sehr, sehr umfangreicher Form, ja auch gerade aus Ihrem Verlag, dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch. Und eben vielleicht jetzt so ein bisschen der Mensch, der jetzt mit seinem Hund vor der Frage steht, okay, was ist denn so der Unterschied oder was macht denn die TCM so aus für meinen Hund, wie vielleicht, wenn das jemand schon mal erlebt hat oder jemand schon mal in Anspruch genommen hat, da werden ja ganz andere Aspekte betrachtet oder man geht ja an so eine Behandlung ein bisschen anders ran als jetzt so klassischerweise beim Tierarzt. Was ist so die Vorgehensweise? Was guckt man sich an? Was wird beim Hund überlegt, wenn das jetzt in Frage kommt, ihn Hund damit zu behandeln?
Also das gilt, was ich jetzt erzähle, gilt eigentlich für den Hund, aber auch für alle anderen Tiere. Man möchte den energetischen Zustand überprüfen. Und das ist der große Unterschied. Und das macht man, indem man zum Beispiel den Puls tastet und da kommt es nicht oder nur nachgeschaltet auf die Frequenz an, sondern vor allen Dingen auf die Qualität. Wie fühlt sich der Puls an? Man untersucht sogenannte Zustimmungspunkte, Punkte, die auf bestimmte energetische Funktionskreise hinweisen. Es gibt andere Punkte, die auf bestimmte Störungsmuster in dem energetischen Gefüge hinweisen. Das überprüft man alles, um dann zu einer energetischen, einer chinesischen Diagnose zu kommen. Und das ist eben der große Unterschied zur westlichen Diagnose. Es ist schön, wenn man irgendeine Info vom Tierarzt oder von den Besitzern mitgeteilt bekommt, aber das ist zur Behandlung nicht zwingend nötig. Das ist eine nette Zusatzinformation, aber das, was man beim Hund oder bei allen anderen Tieren, natürlich auch beim Menschen, was man da macht, ist, man überprüft die energetische Situation, wo dort eventuell eine krankmachende, eine pathologische Fülle oder eine Schwäche ist.
Also eine ganz andere Sichtweise und auch ein anderer Anamnesebogen, als man den dann so beim Arzt vielleicht vorfinden würde oder beim Tierarzt. Und im Grunde verlässt man sich ja sehr viel darauf, was man sehen, anfassen, wahrnehmen kann. Also erstmal das, was offensichtlich ist, denn viele Hunde, das kann ich mir jetzt gut vorstellen, wenn die so in die Therapie kommen, ist ja die Liste oft lang, was so schon alles gemacht worden ist und Blutbilder und Röntgenbilder und irgendwelche Bilder und so. Das heißt, das findet schon dann so seine Beachtung, aber am Ende wird trotzdem immer neu drauf geschaut, oder? Also so in der Behandlung, wenn man jetzt nach dieser Herangehensweise dann den Hund untersucht, wie viel schaut man vorher drauf oder überhaupt oder guckt man ganz unvoreingenommen?
Draufschauen auf die tierärztlichen Befunde. Ich gucke da eigentlich, wenn da nur im Nachgang und gucke, was ist da parallel passiert. Unvoreingenommen ist man natürlich nicht, weil man ja vom Tierbesitzer eine Info bekommt, warum der Tierbesitzer überhaupt kommt. Ob der Hund eben Schmerzen hat, ob der erbricht, ob der eben irgendwo humpelt, am Bewegungsapparat Probleme hat oder was auch immer. Die Info bekommt man natürlich sowieso. Und dann geht man danach vor und das andere ist so, ja, eine schöne Zusatzinformation, die ich aber nicht zwingend brauche.
Also etwas, wo man sich dann auch als Tierbesitzer gerne mal drauf einlassen darf. Und was sind so vielleicht typische Fälle oder kann man das überhaupt sagen, die dann irgendwann dann doch bei der Akupunktur landen oder wo man häufig zu befragt wird, wo vieles kommt?
Ja, also häufig sind es natürlich Beschwerden vom Bewegungsapparat und ganz besonders häufig eben bei alten Hunden. Da hat die Schulmedizin ja nicht viel zu bieten außer Schmerzmittel und ja, vielleicht ein bisschen schwimmen gehen oder Physiotherapie oder so, aber häufig kommt das an eine Grenze und da muss man natürlich sagen, auch die chinesische Medizin ist kein für immer Jungbrunnen. Das muss man ganz klar sagen, wenn das so wäre und ich könnte 3 Nadeln in irgendein Lebewesen stecken und das wäre für immer jung und gesund, ja, das wäre ja wunderschön, da könnte ich mich vor Patienten nicht retten, die ganze Welt wollte kommen. Aber so ist es natürlich nicht, aber man kann viele Beschwerden, gerade eben vom Bewegungsapparat bei den alten Hunden, kann man sehr gut verbessern, so dass vielleicht eine Therapie alle 4 oder 6 Wochen stattfinden soll oder muss, aber damit eine gute Lebensqualität über mehrere Jahre erhalten bleibt. Und mit dem Draufeinlassen von den Tierbesitzern, ja, das kann ein großes Problem sein. Dem Problem muss man gleich ganz beherzt verbal entgegenschreiten, denn häufig werden die Hunde vorzugsweise oder auch nur mit einem Laser behandelt, was relativ schnell geht, für den Tierbesitzer kaum sichtbar ist. Man hat ein kleines Gerät und läuft 5 Minuten leise piepsend um den Hund rum und dann sagt er, wie, das war jetzt schon alles. Und dann gibt es Tierbesitzer, die in dem Moment enttäuscht sind, die sich eine spektakulärere Behandlung erwünscht hatten. Und da muss man ganz klar sagen, ja, das ist unspektakulär. Und gerade weil die Behandlung unspektakulär und erstmal gar nicht richtig greifbar und sichtbar ist, ist sie oft besonders wirksam. Und man muss den Tierbesitzern da Mut zusprechen. Und ich hatte es häufig, dass Tierbesitzer, meistens sind das dann Männer, die sehr skeptisch sind, bei der zweiten Behandlung gesagt haben, ja, beim ersten Mal habe ich gedacht, das ist alles Hokuspokus und sie ziehen mir nur das Geld aus der Tasche. Und jetzt bin ich total begeistert und vertraue der Sache. Also das ist tatsächlich ein Problem, dem man eben, da muss man entgegenwirken, ja.
Das ist ein bisschen Überzeugungsarbeit des Therapeuten dann vielleicht, wenn so der Fall sein sollte. Aber jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, das unterschiedlich anzuwenden, also sowohl über die Nadelung, dann wenn wir bei der Akupunktur sind, als auch mit dem Laser. Aber zur TCM gehört ja noch ein bisschen mehr. Also da gehört ja nicht nur diese Art der Anwendung dazu. Welche Säulen der TCM werden denn auch beim Hund relevant? Was kann man da anwenden?
Naja, grundsätzlich steht die TCM auf verschiedenen Säulen und das ist die bekannte Akupunktur natürlich. Und die kann mit einer Nadel oder einem Laser erfolgen. Man kann auch man sagt, Moxen mit einem bestimmten Krautpunkt, der erwärmen. Also das gehört alles zur Akupunktur. Dann gibt es den großen Bereich der chinesischen Phytotherapie. Da wird mit chinesischen Arzneimitteln behandelt. Da erzähle ich gleich nochmal was dazu. Dann gibt es natürlich den Bereich der Diätetik, also zu überlegen, welche Nahrungsmittel wirken wie energetisch. Kann ich ein energetisches Problem unterstützen? Und dann gibt es theoretisch die vierte Säule, Qigong. Und das eigentliche Qigong ist jetzt so für Tiere nicht anzuwenden, weil ein Hauptsatz im Qigong lautet, die Energie folgt der Vorstellungskraft. Und jetzt kann man sich ganz lange neben seinen Hund oder sein Pferd stellen und sagen, alle deine Energie geht über den Rücken in dein Hinterbein. Das wird so nicht funktionieren. Man kann natürlich einiges mit Bewegungsübungen machen, entspricht aber nicht ganz dem klassischen Qigong. Aber der Hauptbestandteil neben der Akupunktur ist eigentlich die chinesische Phytotherapie. Und da ist es wichtig, dass diese Arzneimittel im Wesentlichen auch aus China kommen. Warum? Es ist ja nicht so, dass wir im Westen nicht tolle Kräuterheilmittel hier hätten, aber in China gibt es andere. Und da ist sogar wichtig, wo sie genau herstammen, weil sie mitunter eine andere Wirkung haben, je nachdem, wo sie angebaut sind oder wo sie gesammelt werden. Da wird aber seit mehreren tausend Jahren überprüft, wie wirkt dieses Einzelmittel auf die Energetik. Während wir im Westen schauen, seit auch mehreren hundert Jahren, wie wirkt irgendein Kraut, eine Medizin im Hinblick auf Symptomlinderung? Das ist ein anderer Ansatz. Da uns zu den westlichen Mitteln noch die Erfahrung fehlt, wie sie energetisch wirken, kann man einiges einsetzen und denken, dass es so oder so ist, aber eine eben mehrere tausendjährige Überprüfung haben diese westlichen Mittel im Hinblick auf die Energetik noch nicht hinter sich. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen verlässt man sich auf die Mittel aus China. Und die chinesische Phytotherapie ist eigentlich auch für den Menschen in China das viel häufiger angewendete Instrument in dieser Medizin. Es wird sehr viel mehr Phytotherapie gegeben als Akupunktur gemacht. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Ausbildung um diese Phytotherapie anzuwenden, ist noch mal komplexer und langwieriger als für die Akupunktur selber. Und man kann mit der Phytotherapie auch was falsch machen. Mit der Akupunktur einem Tier oder einem Menschen nachhaltig zu schaden, also da muss man schon sehr blöd sein. Aber das gelingt kaum. Aber mit der Phytotherapie gelingt es relativ leicht, erst recht bei Pferden zum Beispiel. Wenn man da die falschen Mittel gibt, können die eine Kolik kriegen, was bekanntermaßen ein mittelgroßes Problem ist. Und die Ausbildung, wie gesagt, ist lang, ist aufwendig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich in Deutschland so wenig Tierärzte oder Tierheilpraktiker an die Phyto rantrauen für Tiere.
Ein sehr, sehr weites Feld und sehr, sehr komplex. Aber dazu gibt es ja auch in Ihrem Verlag mittlerweile Literatur, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Ja, dazu gibt es ein Buch und da muss man natürlich wissen, dass es verschiedene Arten gibt, an diese Phytotherapie heranzugehen. Das Tolle dabei ist eigentlich, dass man individuell für den Patienten eine Mischung von Einzelmitteln zusammenstellen kann. Aber diese individuelle Zusammenstellung erfordert noch viel mehr Wissen und Erfahrung und Können und geht noch leichter in die Hose. Und es gibt ich weiß nicht, vielleicht 500 Standardrezepturen, die über Jahrhunderte und Jahrtausende erprobt sind. Insofern findet man für die meisten Störungen genau das Passende in der Zusammenstellung, wie sie optimal wirken. Und dazu gibt es, wie gesagt, auch ein Buch. Und dazu gab es auch früher ja eine Anleitung, wie man dieses Buch sinnig nutzen kann, ohne die komplette Ausbildung zu haben. Und aber trotzdem Phyto findet, mit der man nichts kaputt macht, mit der man ganz viel helfen und unterstützen kann. Das ist also in der Tat mit dem Buch möglich.
Da gibt es ja eine ganze Reihe an Büchern und weiteren Hilfsmitteln wie kleinen Taschenkompendien und Lehrtafeln für die Therapeuten, die da sehr, sehr fündig werden können beim Igelsburg Verlag, was diese Fachliteratur anbelangt. Und das verlinken wir natürlich unter dem Podcast, gar keine Frage. Und wenn wir jetzt so ein bisschen schauen, diese traditionelle chinesische Medizin beinhaltet ja nicht nur rein, ich sag jetzt mal, körperliche Symptome, sondern sie betrachtet ganzheitlich. Also es ist ja so ein ganzheitlicher Aspekt und es ist ja nicht selten, dass sich solche Störungsmuster, wie sie dann eben auch genannt werden, die Krankheitsbilder, um das jetzt vielleicht einfach mal ganz salopp so verständlich zu übersetzen, beinhaltet ja oft auch, dass auch Verhaltenssymptome damit einhergehen. Also dass dort auch auffällt, dass wenn manch andere Beschwerden gehen, auch sich wieder vielleicht eine Normalisierung oder Harmonisierung des Verhaltens auch wieder einstellt. Wie viel Gewicht nimmt das ein in der Hundetherapie? Also haben Sie damit viele Kandidaten schon auch immer wieder gehabt?
Ja, immer wieder einige. Und es ist auch in meinem Kopf und in Planung, dass es genau dazu ein Buch geben wird. Aber man muss ganz klar sagen, echte Verhaltensauffälligkeiten beim Hund, die wird man nicht auf Knopfdruck mit einem Pülverchen abstellen können. Aber die können sehr unterstützend wirken. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie es zu solchen Verhaltensstörungen kommen kann. Es kann eben sein, dass in einem Funktionskreis so ein Problem ist, ein energetisches Problem und sich deswegen ein gestörtes Verhalten entwickelt, in welcher Hinsicht auch immer. Es kann aber auch, können aber auch ganz extreme negative Emotionen auftreten und die wiederum stören die Funktionskreise. Also die Entwicklung kann in beide Richtungen laufen. Und das kann man ganz gut auch mit einer sinnigen Anamnese mit dem Tierbesitzer und Untersuchungen von dem Tier dann auch unterscheiden. Und dann eben entsprechend natürlich auch behandeln. Und in dem Moment, wenn energetische Störungen besser werden, behoben werden, Fülle- oder Schwächezustände in verschiedenen Funktionskreisen sinnvoll behandelt sind, normalisiert sich häufig das Verhalten.
Auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Also ich meine, das ist jetzt aus der chinesischen Sicht betrachtet und das kennt man ja schon auch in gewisser Art und Weise bei Krankheitsfällen. Also es ist ja mit ein Hinweis, wenn mein Hund oder meine Katze, mein Pferd sich auf einmal anders verhält als üblich, dass vielleicht irgendwas im Argen ist. Das ist uns nicht unbekannt, aber dass das eben auch so einen energetischen Einfluss hat, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, sich da entsprechend das Ganze auch so verknüpft vorzustellen, dass das eben natürlich das eine nicht ohne das andere geht. Und da entsprechend, ja, sind wir mal gespannt, ob es dazu dann auch für die Therapeuten entsprechendes an die Hand geben wird. Ich bin gespannt. Also es
mit
gibt
Sicherheit.
Ja, mit Sicherheit, weil da gibt es ja mittlerweile schon wahnsinnig viele Bücher, wahnsinnig viele Projekte. Ich weiß gar nicht, ob sie niemals schreiben oder ob sie irgendwo eine Phase haben, wo sie nichts schreiben, weil es ist ja eigentlich immer irgendwas in Planung und immer irgendwas im Projekt, im Verlag, wenn ich das so rückblickend betrachte, was da alles mittlerweile vorhanden ist.
Ja, das macht mir ja auch viel Spaß. Und wenn ich dann so ein Projekt im Kopf habe, dann möchte ich es auch ganz gerne aufs Papier bringen. Zumal ich ja dann auch immer wieder merke, wie Rückfragen sind und mit welchen Problemen Tierbesitzer oder auch Therapeuten mich kontaktieren. Also insofern ist ständig irgendwas in Arbeit, das ist richtig, ja.
Vielleicht noch für die Tierbesitzer. Wir hatten eben schon gesagt, bei, ja, klassischerweise, was kennt man, so Bewegungsapparat, wenn der irgendwo hakt oder wenn es da irgendwo hakt, dann ist das oft der Gang in diese Richtung. Aber vielleicht noch so ein bisschen abschließend zu Möglichkeiten und Grenzen. Wo sollte man vielleicht mal an die Möglichkeit einer Behandlung mit TCM denken, wo man vielleicht manchmal nicht sofort drauf kommt? Wo könnte das eine Möglichkeit sein? Und wo gibt es eben auch den Punkt, wo man sagt, okay, nee, das ist jetzt erstmal abgesehen von offenen Frakturen und was man jetzt gerade akut bitte irgendwie behandeln muss, gibt es so Möglichkeiten, Grenzen, kann man irgendwie was sagen, wo erfahrungsgemäß vielleicht mal eher der Gedanke in die Richtung echt super gewesen wäre?
Also eigentlich ist es fast wirklich leichter zu sagen, bei welchen Erkrankungen man überhaupt nicht dran denken sollte. Und das sind in der Tat Dinge, die zwingend zeitnah operiert werden müssen. Und dann ist es auch, ist die Erfolge bei weit fortgeschrittenen Krebserkrankungen, dass da sind dem Ganzen Grenzen gesetzt. Das muss man ganz klar sagen, zumal auch gerade so Tumorerkrankungen äußerst komplex zu behandeln sind. Und da ist es eben häufig auch dann in der Tat schon zu spät. Aber es gibt also ganz viele Störungen, Erkrankungen. Und das kann sein vom Verdauungssystem, dass die Verdauung nicht richtig funktioniert, dass Tiere das Futter nicht vertragen. Das kann sein, dass die Hündin nicht trächtig wird. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Da gibt es sehr große Erfolge. Das können irgendwelche Augen- oder Hauterkrankungen sein. Also eigentlich ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, eigentlich fast alles, was man sich denken kann. Und ja, zum Beispiel auch Epilepsie beim Hund, gibt ja einige Hunderassen, bei denen das leider ein zunehmendes Problem darstellt. Da gibt es eine sehr gute Phytotherapie, die ich häufig eingesetzt habe, und meistens konnte man dann schrittweise auf die Mittel vom Tierarzt verzichten, weil die ja mitunter auch Nebenwirkungen haben. Es ist jetzt nicht so, dass die chinesische Phytotherapie gar keine Nebenwirkungen haben kann, aber das ist alles häufig angenehmer zu handeln. Beim Pferd zum Beispiel ist ein ganz großes Thema Headshaking, weil da die Schulmedizin fast gar nichts zu bieten hat. Also das sind so Standarddinge, die mir jetzt so spontan einfallen. Aber es ist, wie gesagt, leichter, die anderen Dinge auszuschließen, bei denen man nicht auf die Idee kommt.
Ja, also ich glaube, bei allem, was da entsprechend jetzt gerade schon genannt, bei mir ging direkt schon die Leuchte für diese ganzen Futterunverträglichkeiten und Allergien überhaupt und Haut und überhaupt. Mhm. Also das sind ja alles im Grunde Sachen, alles, was immer wieder auftritt, wo es immer wieder zu Themen kommt. Also könnte man bei solchen Dingen doch zwischendurch mal, bevor man wieder die gleichen Medikamente oder irgendwas nutzt und denkt, irgendwo müsste da noch was gehen, darf man mal in diese Richtung denken. Das ist, glaube ich, ein Versuch auf jeden Fall mal wert, sich dort einen passenden Therapeuten dann auch dafür zu suchen.
Naja, der passende Therapeut ist sicherlich das Kernstück dieser Sache. Und da ist es sicherlich nicht so ganz leicht, immer die Guten von den Nicht-so-Guten zu unterscheiden.
Das ist sicherlich dann wieder der nächste Step, ja, genau. Aber es gibt ja ganz viele, die bei Ihnen auch zu ganz langer Zeit Seminare besucht haben, sich haben ausbilden lassen. Und ich denke, da kann man dann auch nochmal rückfragen, wenn man jetzt denkt, oh mein Gott, wo gehe ich denn dann am besten hin? Ich denke, da gibt es sicherlich auch den ein oder anderen Tipp, den man dann geben kann, je nachdem, von wo man kommt. Denn sie bekommt man ja jetzt nicht mehr zu fassen. Sie sind ja mittlerweile nach Island gegangen. Fand ich sehr, sehr, sehr spannend, als das so, ja, mein Gott. Aber gut, ist ja nicht so ganz weit her, denn die Islandpferde waren ja vorher schon jahrelang und sind es auch immer noch eine große, große Leidenschaft, die eben rund um die Igelsburg ja auch entsprechend immer immer uns zur Verfügung stehen durften, um die Praxisfälle dann ein bisschen zu üben und Pulstastungen und. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ja, in diesem Sinne erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick, für die Infos, für die Hundemenschen, die nur Hundehalter sind, vielleicht mit dem Gedanken hier rauszugehen, dass das häufig ein Thema sein könnte, wenn ihr an ja immer wiederkehrende Thematiken stoßt und denkt, Mensch, da muss doch noch irgendwas anderes gehen, wäre vielleicht der Weg in die TCM noch eine Idee. Und für die Therapeuten unter euch nochmal hier dieser heiße Tipp eben auch, dass es ganz, ganz viel Literatur über den Igelsburg Verlag zu erwerben gilt, wo ganz, ganz viel in Bezug auf die traditionelle chinesische Medizin in sehr praktische Art und Weise auch verpackt worden ist. Ich glaube, das kann man so auf jeden Fall sagen, wo man dann wirklich auch gut die Anwendung oder da sehr, sehr viel sehr anschaulich, verständlich dann eben auch. Das ist, glaube ich, immer so ein großer Kern in diesen ganzen Projekten, dass es eben auch gut nachvollzogen werden kann, dass es da eine ganze Menge gibt. Das packen wir hier drunter. Wir hoffen auf das Projekt, das noch für die Hunde ansteht, dass das irgendwann kommen möge. Ja, und es geht immer so ratzifatzi mit der Zeit. Ich fand es sehr angenehm. Vielen, vielen Dank. Und ja, danke für die Zeit und gute Zeit in Island, inspirierende Zeit in Island. Ich glaube, wenn man inspirierende Zeit hat, dann kann man auch wunderbar an Projekten arbeiten. Sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier was erzählen konnte.
Sehr cool. So, jetzt kann ich hier, glaube ich, auf Aufzeichnung beenden drücken. Ja.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.